Wir jagen ja heute dem Geheimnis der perfekten Beziehung oft in, naja, in so 500-seitigen psychologischen Studien hinterher oder in endlosen Paartherapien, in Ratgebern über toxische Dynamiken und so weiter.
Oh ja, absolut. Der Markt dafür ist ja riesig.
Total riesig. Und wir erwarten da irgendwie immer, dass die Antworten auf diese ganz großen Fragen des Lebens wahnsinnig komplex sein müssen, weißt du? Dass die irgendwo in dicken Büchern versteckt sind.
Richtig, ja.
Aber was wenn die präziseste Analyse moderner Liebe exakt 12 Zeilen lang ist und auf einer ganz simplen Glückskarte steht?
Das ist genau der Punkt, an dem wir mal unsere eigene Arroganz gegenüber so Alltagsformaten hinterfragen müssen, finde ich. Wir neigen halt oft dazu, sogenannte Gebrauchsliteratur, also Texte für Hochzeiten, für Jubiläen oder Geburtstage, intellektuell völlig zu unterschätzen.
Ja, man liest das halt so drüber.
Genau. Wir glauben irgendwie immer, je länger und akademischer ein Text ist, desto tiefer ist die Wahrheit, die da drin steckt.
Und das bringt uns direkt zu unserer heutigen detaillierten Analyse. Willkommen an dich, unseren Zuhörer. Wir haben heute eine Mission, die für dich vielleicht eine echte Überraschung sein dürfte.
Das glaube ich auch.
Unsere Quellenlage heute ist nämlich fast schon mikroskopisch klein. Wir sprechen heute wirklich über ein einziges kurzes Gedicht von Horst Winkler.
Veröffentlicht in der sogenannten Verseschmiede.
Genau. Verseschmiede. Und auf den ersten Blick ist das also, das ist exakt die Art von Text, die man überfliegt, während man auf einer Feier eigentlich nur nach dem Geldschein sucht, der irgendwo in dieser Karte klebt.
Ja, den man da so rausfummelt.
Richtig. Aber wir reißen heute mal diese unscheinbare Fassade ein. Denn unter dieser harmlosen Oberfläche verbirgt sich eine erstaunlich scharfsinnige Beobachtung. Über Beziehungsdynamiken, über den Generationenwandel und das ist das Spannendste, diesen extrem gefährlichen Grat zwischen einem gesunden Kompromiss und einer geradezu toxischen Selbstverleugnung.
Und der Text leistet all das, ohne jemals belehrend zu wirken, was wirklich schwer ist. Wenn man sich die Struktur mal genauer ansieht, arbeitet dieses Gedicht eigentlich wie ein Kamerazoom.
Oh, das ist ein gutes Bild. Wie meinst du das genau?
Naja, wir beginnen mit einer sehr weiten, distanzierten Totale auf die Gesellschaft, auf die Geschichte der Ehe an sich. Und dann fährt die Kamera Stück für Stück näher heran, fokussiert sich auf die psychologische Mechanik zwischen zwei Menschen im Alltag.
Ja.
Und ganz am Ende gibt es dann eine extreme Nahaufnahme auf ein ganz reales, individuelles Paar. Also für einen Text, der eigentlich nur gratulieren soll, ist das ein ziemlich ambitionierter Bogen.
Das stimmt absolut. Und dieser Bogen, der startet direkt mit einer massiven Provokation, finde ich, auch wenn sie so sanft gereimt ist. Die ersten 4 Zeilen, da geht es ja um die heute Alten.
Genau.
Wenn wir an Hochzeitsjubiläen denken, also an diese großen goldenen oder Diamantenhochzeiten, da schwingt ja gesellschaftlich immer so eine enorme Ehrfurcht mit.
Oh ja, total. Da sitzt dann das alte Ehepaar und alle stehen drumherum und klatschen.
Genau. Sie klatschen, weil das Paar es 50 Jahre miteinander, ausgehalten hat. Und das Gedicht greift genau dieses Bild auf und wirft sofort die Frage in den Raum, also, dass Ehen früher so lange gehalten haben, ist ein Fakt.
Ja, das steht außer Frage.
Aber ob diese Paare wirklich glücklich waren, das weiß im Grunde kein Mensch. Und das zieht diesem ganzen Jubiläumskult doch eigentlich direkt den Boden unter den Füßen weg, oder?
Was hier faszinierend ist, und das ist wirklich der Kern dieses ersten Teils, es ist ein Akt der radikalen Entzauberung. Winkler formuliert das so beiläufig, wer weiß das schon bei diesen Paaren?
Ja, ein sehr starker Satz.
Total. Wir müssen uns einfach bewusst machen, aus welcher gesellschaftlichen Realität diese extrem langen Ehen der älteren Generationen oft stammen. Lange Zeit war die Ehe ja vor allem eine Wirtschaftsgemeinschaft.
Absolut. Da ging es ums pure Überleben teilweise.
Richtig. Es gab massive finanzielle Abhängigkeiten, besonders natürlich für Frauen. Es gab einen enormen gesellschaftlichen Druck, auch von der Kirche. Die Scheidung war extrem stigmatisiert.
Man hat sich nicht einfach so getrennt, weil man sich auseinandergelebt hat.
Eben. Und das Gedicht blendet diese komplexen historischen Faktoren jetzt nicht komplett ein. Das würde den Rahmen sprengen. Aber es fasst sie in diesem skeptischen Nebensatz perfekt zusammen. Es trennt die reine Dauer einer Beziehung messerscharf von der emotionalen Qualität.
Lass uns da mal eine Parallele ziehen. Ich finde, diese Romantisierung von Dauerhaftigkeit erinnert mich an, naja, an einen alten Oldtimer, der 50 Jahre lang in einer Garage stand.
Ha, okay.
Wenn man dann das Garagentor aufmacht, sagen alle, wow, der Lack glänzt noch, das Auto hat extrem lange gehalten, das ist noch echte Qualität, sowas baut man heute gar nicht mehr.
Ja, den Spruch kennt man.
Genau. Aber die viel wichtigere Frage ist doch, ist dieses Auto eigentlich jemals gefahren? Hatte man Spaß damit auf der Straße? Hat man damit echte Dinge erlebt? Oder stand es einfach nur still und unbewegt in der Ecke, weil man vielleicht Angst hatte, den Motor zu starten und einen Kratzer zu riskieren?
Das ist eine sehr treffende Analogie, aber ich glaube, wir sollten sie sogar noch einen Schritt weiter denken.
Okay, wie meinst du?
Es geht nicht nur darum, dass das Auto vielleicht unbewegt in der Garage stand.
Mhm.
Vielleicht wurde es auch jeden Tag gefahren, aber, und das ist der Punkt, die Fahrt war eine absolute Qual.
Ah, okay.
Ja, vielleicht hat der Motor durchgehend gestottert, die Bremsen haben versagt und die Insassen hatten eigentlich permanent Angst.
Aber sie sind eben nie ausgestiegen. Genau diese Möglichkeit deutet das Gedicht ja an.
Weil Aussteigen keine Option war. Exakt. Bloßes Aushalten ist keine Tugend an sich. Das ist für so einen Glückwunschtext eine bemerkenswert kritische, fast schon schonungslose Prämisse, weil sie die Vergangenheit eben gerade nicht verklärt.
Wenn wir also diese Illusion jetzt mal abbauen und feststellen, dass ein bloßes Ansammeln von Jahren auf dem Papier noch kein Beweis für eine emotionale Erfolgsgeschichte ist, dann drängt sich doch sofort eine sehr unbequeme Folgefrage auf.
Tja, nämlich, wie es denn dann geht.
Genau. Wie überlebt man den Alltag dann wirklich miteinander? Und zwar auf eine Art, die nicht nur lange hält, sondern die auch funktioniert. Und das Gedicht schwenkt ja dann in den Zeilen 5 bis 8 direkt zu den Jüngeren und bietet eine erstaunlich pragmatische Lösung an. Kompromisse und Schweigen.
Richtig.
Und an diesem Punkt, da muss ich wirklich mal kritisch reingrätschen.
Ich ahne schon, worauf du hinaus willst.
Naja, betrachten wir doch mal unsere heutige Ratgeberkultur. Wenn du heute durch Social Media scrollst, es wimmelt doch von Paartherapeuten, Beziehungscoaches und psychologischen Leitfäden.
Überall ja, der Feed ist voll davon.
Und das absolute, unantastbare Mantra unserer modernen Zeit lautet doch, Kommunikation ist alles.
Ja, rede über alles.
Genau. Du sollst radikal ehrlich sein, du sollst all deine Gefühle aussprechen, deine Grenzen kommunizieren, deine Wahrheit leben. Nichts darf unausgesprochen bleiben.
Red Flags überall.
Richtig. Und jetzt kommt diese Quelle daher, dieses Gedicht, und rät uns völlig trocken, man schweigt, wo es besser ist zu schweigen, und man versucht, seinen Frust nicht so zu zeigen.
Fordert uns das ernsthaft dazu auf, Probleme einfach unter den Teppich zu kehren? Das widerspricht doch wirklich allem, was uns heute als gesunde Beziehungsdynamik verkauft wird. Das widerspricht dem modernen Ideal, ja? Da hast du völlig recht. Aber genau deshalb ist es so eine unglaublich wertvolle Beobachtung von Winkler.
Okay, erklär mir das.
Wir neigen heute oft zu einer echten Übertherapierung unserer Alltagsbeziehungen. Dieses Mantra der ständigen, schonungslosen Kommunikation übersieht nämlich einen ganz entscheidenden Faktor. Die kognitive und emotionale Belastungsgrenze im Alltag.
Dass man einfach irgendwann erschöpft ist.
Genau. Wenn jede hochgezogene Augenbraue, jede offene Zahnpastatube und jeder falsche Tonfall am Frühstückstisch sofort in einen abendfüllenden Krisengipfel mündet, dann brennt die Beziehung einfach aus. Der Text plädiert hier nicht für eine toxische Verdrängung, er plädiert für eine taktische Gelassenheit.
Aber wo zieht man da die Grenze? Also Frust staut sich doch auf, wenn man ihn nicht anspricht. Irgendwann explodiert diese Zahnpastatube dann trotzdem, um im Bild zu bleiben. Und dann ist es ein riesiger Streit wegen gar nichts.
Das ist genau die Herausforderung, die im Text steckt. Du musst mal auf die feinen Formulierungen achten. Da heißt es nicht, man schweigt immer.
Stimmt.
Es heißt, man schweigt, wo es besser ist zu schweigen. Das ist ein riesiger Unterschied. Das setzt nämlich ein immens hohes Maß an emotionaler Intelligenz und an Situationsbewusstsein voraus.
Also zu erkennen, wann es sich lohnt zu streiten und wann nicht.
Exakt. Zu erkennen, dass der Partner gerade einfach nur einen unfassbar miesen Tag im Büro hatte und dass diese aktuelle Ungeduld am Abendbrottisch überhaupt nichts mit der grundlegenden Beziehung zu tun hat.
Ja, das ergibt Sinn.
Und dann gibt es da dieses eine winzige, aber völlig zentrale Wort im Text. Versucht. Man versucht, Frust nicht so zu zeigen.
Ah, das impliziert ja direkt, dass es nicht natürlich ist. Es ist harte Arbeit.
Ja, vollkommen. Es ist eine bewusste Willensanstrengung. Es ist dieser aktive Versuch, den eigenen Ego-Impuls, also dieses Bedürfnis, jetzt sofort Recht zu haben oder die eigene Genervtheit einfach mal so in den Raum zu kippen, kurz zurückzuhalten.
Um den größeren Frieden zu wahren.
Genau, dieses ständige Bewerten, welche Schlacht es wirklich wert ist, gekämpft zu werden. Das ist das eigentliche Fundament eines funktionierenden Kompromisses. Das moderne Ideal fordert ja oft, dass wir immer 100% authentisch sind.
Was unfassbar anstrengend sein kann.
Total. Und das Gedicht hält dagegen und sagt, manchmal ist ein bisschen diplomatischer Zurückhaltung weitaus liebevoller als diese radikale, ungefilterte Authentizität, die heute jeder fordert.
Das ist wirklich ein faszinierender Gedanke, aber das wirft für mich direkt das nächste, vielleicht viel größere Problem auf. Das ist doch eine enorme Gratwanderung.
Inwiefern?
Naja, wenn ich ständig diplomatisch bin, wenn ich immer wieder meinen Frust herunterschlucke, wenn ich schweige um das lieben Friedens willen und mich in diesen endlosen Kompromissen arrangiere, verliere ich mich dann auf lange Sicht nicht unweigerlich selbst?
Das ist die Gefahr, ja.
Wir bauen da ja so eine extreme Spannung auf zwischen dem Ich und dem Wir. Wo bleibt das Ich, wenn das Wir ständig nachgibt? Und ich finde es großartig, dass das Gedicht uns da glücklicherweise nicht in der Luft hängen lässt. In den Zeilen 9 und 10 formuliert es eine extrem harte, klare, rote Linie.
Die absolut zentrale These des Textes.
Richtig. Harmonie funktioniert nur unter einer ganz festen Bedingung. Muss man sich dazu nicht verbiegen, dann wird die Harmonie obsiegen.
Genau. Das ist der philosophische Kern. Und es ist extrem wichtig, das nicht einfach als so eine leere Grußkartenfloskel abzutun.
Lass uns das mal greifbar machen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie ein Baum im Wind oder nein, eigentlich finde ich die Analogie der Knautschzone bei einem Auto noch passender.
Oh, die Autometapher kommt zurück. Lass hören.
Also, wenn wir fahren, müssen wir einfach davon ausgehen, dass es auch mal rumst. Ein Kompromiss oder dieses taktische Schweigen, über das wir gerade gesprochen haben, ist in der Beziehung exakt diese Knautschzone.
Aha, okay.
Sie ist ja explizit dafür konstruiert, bei einem Aufprall nachzugeben. Sie soll sich verformen und die Energie des Streits absorbieren.
Ja.
Wenn das Auto komplett starr wäre, also aus massivem Stahl ohne jede Flexibilität gebaut wäre, dann würde schon ein ganz leichter Schock die Insassen massiv verletzen. Das Auto muss nachgeben, genau wie wir in einer Beziehung eben nachgeben müssen.
Das ist ein hervorragendes Bild, weil es diese Mechanik von Nachgiebigkeit und Schutz so gut verbindet. Aber es erklärt eben auch perfekt, wo die Flexibilität zwingend enden muss.
Ganz genau. Die Knautschzone hat nämlich ein Limit. Sie darf und soll sich verformen, ja? Aber der Aufprall darf niemals, unter gar keinen Umständen, die Fahrerkabine erreichen.
Richtig.
Die Fahrerkabine ist unsere Kernidentität. Wenn die Knautschzone so weit durchbricht, dass die Kabine zerquetscht wird, dann wird es lebensgefährlich. Und auf unsere Beziehungsdynamik übertragen bedeutet das, wenn der Sturm in der Beziehung so stark ist, dass ich anfange, meine fundamentalen Werte aufzugeben oder meine tiefsten Bedürfnisse, das, was mich als Mensch wirklich ausmacht.
Ja, wenn du das opferst, nur um den Partner zu halten.
Genau. Dann wird die Fahrerkabine zerstört. Dann verbiege ich mich, wie das Gedicht es nennt.
Und genau an diesem Punkt definiert Winkel, was echte Harmonie wirklich bedeutet. Es sagt: Wenn man sich nicht verbiegen muss, dann und nur dann wird die Harmonie obsiegen. Das ist eine absolute Wenn-Dann-Bedingung im Text.
Eine harte Regel.
Ja. Wirkliche Harmonie ist eben nicht die bloße Abwesenheit von Konflikten. Wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass Paare auch 50 Jahre lang ohne offensichtliche Eskalation zusammenleben können, ohne dabei glücklich zu sein.
Stimmt. Die Leute in der alten Ehegeneration.
Genau. Wahre Harmonie ist die Fähigkeit, in der Knautschzone großzügig nachzugeben, aber die eigene Fahrerkabine kompromisslos zu schützen.
Das klingt in der Theorie extrem logisch. Aber wie unterscheidet man das denn in der Praxis? Wo hört die Knautschzone auf und wo fängt diese Fahrerkabine an?
Das ist tatsächlich die schwierigste Aufgabe für jedes Paar im echten Leben. Die Knautschzone, das betrifft diese alltäglichen Dinge. Wer bringt heute den Müll raus? Wohin fahren wir im Sommer in den Urlaub? Wie verbringen wir den verregneten Sonntagsabend?
Also die klassischen Reibereien.
Dir nachgebe, kostet mich das vielleicht in dem Moment Überwindung, aber es zerstört nicht mein innerstes Selbst.
Okay, das leuchtet ein.
Die Fahrerkabine hingegen, das sind die grundlegenden Lebensentwürfe. Möchte ich Kinder haben oder nicht? Das ist so ein Klassiker. Wie definieren wir Treue in unserer Beziehung? Darf ich meine eigenen Hobbys und meine Freundschaften pflegen oder versucht der Partner, mich zu isolieren?
Das sind die großen Säulen.
Richtig. Wenn ich anfange, mich in diesen fundamentalen Fragen anders zu verhalten, als ich eigentlich tief im Inneren bin, dann spiele ich eine Rolle. Und eine Beziehung, die nur deshalb funktioniert, weil einer von beiden kontinuierlich eine Rolle spielt, die ist schlichtweg toxisch.
Dann ist die Harmonie eigentlich nur eine Fassade.
Genau das. Man gibt Verhalten auf in der Knauzzone, aber man gibt niemals sich selbst auf.
Das ist wahnsinnig einleuchtend. Und wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, also diese Entlarvung historischer Mythen, die absolute Notwendigkeit von taktischem Schweigen, das Navigieren der Kompromisse und das Schützen der eigenen Identität, dann haben wir hier eigentlich gerade eine komplette Masterclass in Beziehungspsychologie durchlaufen.
In nur 12 Zeilen.
Ja. In 12 Zeilen. Und genau hier macht der Text etwas Handwerkliches, das ich unglaublich geschickt finde. Er wechselt nämlich schlagartig die Perspektive.
Der Kamerazoom, den ich anfangs erwähnt habe.
Ganz genau. Wir sind die ganze Zeit so auf einer Metaebene geschwebt, haben über die Alten, die Jüngeren und über diese ganz abstrakte Harmonie gesprochen. Und plötzlich, in den allerletzten 2 Zeilen, landet das Konzept mitten im echten Leben.
Es wird total greifbar.
Ja, das Gedicht richtet sich auf einmal direkt an das Paar. So war es bei euch und wir sind froh, bleibt schön gesund, macht weiter so.
Dieser Wechsel von der abstrakten Theorie zur intimen, direkten Ansprache ist der Moment, in dem die Karte eigentlich ihren wahren Wert entfaltet.
Wie meinst du das?
Naja, lass uns mal überlegen, was wir normalerweise an solchen Jubiläen feiern. Meistens klopft man den Leuten doch einfach nur auf die Schulter und sagt, Respekt, ihr habt durchgehalten. Der Fokus liegt da fast ausschließlich auf der verstrichenen Zeit. Auf der Stoppuhr sozusagen.
Richtig, man gratuliert quasi der Zeitleiste. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren Kalenderblättern.
Eben. Aber dieses Gedicht liefert dem Paar ein völlig anderes Kompliment, indem es vorher diese extrem komplexe, fast schon anstrengende Mechanik von echtem Beziehungsglück ausbreitet, baut es ja eine enorme Fallhöhe auf.
Ja, es zeigt, wie schwer es eigentlich ist.
Genau. Es sagt, schaut her, Leute, so unglaublich schwer ist es, eine wirklich gute Ehe zu führen. Man muss ständig abwägen, wann man schweigt. Man muss den eigenen Frust zähmen. Man muss kluge Kompromisse schließen, aber dabei immer so wachsam sein, dass man die eigene Identität nicht verliert.
Es ist ein Seiltanz.
Ein absoluter Seiltanz. Es skizziert das Idealbild einer reifen Liebe. Und dann, nach all dem, dreht es sich um und sagt dem feiernden Paar direkt ins Gesicht, genau das habt ihr geschafft.
Wow, das wirft wirklich ein komplett anderes Licht auf solche Feiern. Man gratuliert diesen Menschen eigentlich gar nicht mehr zur Zeit, sondern man gratuliert ihnen zu einer massiven emotionalen Intelligenz.
Exakt so ist es. Es attestiert diesem speziellen Paar nicht einfach nur stupides Durchhaltevermögen. Es ist wirklich das höchste Kompliment, das man vergeben kann.
Weil es zeigt, dass man sie wirklich erkannt hat.
Ja. Es bedeutet, wir haben euch wirklich gesehen. Wir haben gesehen, dass eure Beziehung nicht nur auf dem Papier so lange gehalten hat, wie das bei den Generationen davor oft der Fall war. Wir haben beobachtet, wie ihr die Klippen des Alltags gemeistert habt. Und das Allerwichtigste, wir sehen, dass ihr heute immer noch ihr selbst seid.
Ihr musstet euch nicht füreinander aufgeben.
Genau. Ihr musstet euch nicht aufgeben, um zusammenzubleiben. Aus der allgemeinen Soziologie wird da plötzlich eine tief empfundene, sehr persönliche Hommage an diese 2 Menschen.
Das ist wirklich stark. Das macht diese winzige Quelle, diese 12 Zeilen, zu einem echten Schwergewicht. Wir sind damit auch schon am Ende unserer Analyse angelangt und es ist echt faszinierend, welchen weiten Weg wir hier zurückgelegt haben.
Absolut.
Vom Einreißen dieses goldenen Jubiläumsmythos über die wirklich anstrengende Notwendigkeit, einfach mal taktisch die Klappe zu halten, bis hin zur ultimativen Erkenntnis, dass echte Liebe nur dort wächst, wo man den anderen eben nicht zwingt, sich zu verbiegen.
Eine schöne Zusammenfassung.
Danke. Und für dich, der du uns gerade auf diesem detaillierten gedanklichen Tauchgang begleitet hast, das Brillante an dieser Mechanik ist ja, dass sie weit über romantische Ehen hinausgeht. Egal in welchem sozialen Gefüge du dich gerade bewegst.
Das stimmt. Das Prinzip gilt überall.
Vielleicht ist es die Zusammenarbeit mit einem extrem schwierigen Kollegen im Büro. Vielleicht ist es eine langjährige Freundschaft, die gerade irgendwie ruckelt. Oder eben deine eigene romantische Beziehung. Diese Dynamik, die betrifft dich jeden Tag. Dieses ständige Ausbalancieren zwischen der weichen Knautschzone des Kompromisses und dem harten Stahl deiner eigenen Identität, das ist eigentlich die absolute Grundformel für jedes menschliche Miteinander.
Und um diesen Gedanken jetzt in deinen eigenen Alltag mitzunehmen, wollen wir dich mit einer letzten Frage entlassen.
Wenn wir jetzt wissen, dass diese ständige Forderung nach radikaler Ehrlichkeit manchmal genau die Harmonie zerstört, die wir doch eigentlich suchen.
Ja.
Und wenn wir gleichzeitig wissen, dass ein ständiges Zurückstecken um des lieben Friedens willen am Ende unweigerlich unsere eigene Pfarrerkabine zerquetscht, dann blickt doch jetzt genau in diesem Moment mal auf eine komplexe Situation oder auf einen ungelösten Konflikt in deinem eigenen Leben.
Und frag dich ganz ehrlich.
Genau, frag dich ganz ehrlich. Nutzt du dort gerade klug deine Knautschzone, um den Aufprall abzufedern, oder hast du schon längst zugelassen, dass die Situation beginnt, deinen innersten Kern zu verbiegen?